Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Calcios Jamo Neu. Der Serie A-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Benvenuti a tutti a Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Barian, ich begrüße auch im neuen Jahr meinen österreichischen Serie A-Fachmann René Steinhuber.
Ciao, hallo.
René, wie geht's dir? Bist du gut ins neue Jahr gekommen?
Ja, gut, danke. Danke der Nachfrage. Soweit, so gut. Jetzt haben wir uns ja einige Wochen nicht anhören lassen, aufgrund von Terminplanungen und englischen Wochen war das nicht so leicht für uns, das zu managen, aber wir freuen uns, wieder zurück zu sein.
Ja, die Spieltage wurden wirklich sehr gemein gelegt für uns. Also es hätte sich tatsächlich nicht gelohnt für uns, da irgendwas zu machen, weil hätten wir den Podcast rausgehauen, dann hätten die Fans eigentlich nur ein, zwei Tage Zeit gehabt, für sich den anzuhören, und dann stand schon der nächste Spieltag vor der Tür, ne?
Genau.
Ja, das war wirklich ein bisschen suboptimal. Aber wir haben uns am 2. Januar des Jahres 2019 gedacht, wir machen für euch mal eine kleine Spezialfolge. Und zwar wollen wir auf die Top 11 der Hinrunde eingehen, René. Was hältst du davon?
Exzellente Idee, ja.
Ja, ne?
Gefällt mir gut. Mal was anderes. Ein bisschen ein Resümee der Hinrunde. Schauen wir mal, was wir da zustande bringen.
Genau, wir sind Feuer und Flamme und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir gibt es Weintrauben zu essen. Man sagt ja, im Wein liegt die Wahrheit und die wollen wir hier prophezeien. Wir wollen die Wahrheit prophezeien. Welche Spieler waren gut, welche waren schlecht? Das wird hier eiskalt oder wurde hier eiskalt recherchiert und nun werdet ihr erfahren, zu welchem Ergebnis Calcio Siamo Noi quasi gekommen ist. Wollen wir anfangen mit der Torwartposition?
Bitte sehr.
Also, wir haben uns da für einen Herrn Handanovic von Inter Mailand entschieden.
Ja.
Hast du also auch eine
absolut.
Dafür?
Ja, Samir Handanovic rettet Inter schon seit Jahren immer wieder die wichtigen und entscheidenden Punkte. Er hat einfach unfassbare Reflexe auf der Linie und ist auch im Herauskommen sehr gut, wo andere Torhüter Schwierigkeiten haben. Handanovic ist einfach im Gesamten, er wirkt auch schon so eiskalt, ihm bringt nichts aus der Ruhe. Und Handanovic mit seinen Panther-Reflexen war für mich der beste Torhüter der Serie A in der Hinrunde und an ihn kommt keiner ran momentan.
Ja, wenn man allein an dieses Spiel gegen Atalanta denkt, ne, wo Inter wirklich böse auf die Mütze bekommen hat. Wenn da Handanovic nicht zwischen den Pfosten gewesen wäre, ich glaube, dann wäre es zweistellig ausgegangen, ne?
Ja, ich durfte das live im Stadion miterleben und Handanovic war Man of the Match bei der 4-1-Niederlage und er war dort einfach überragend, was er da für Bälle rausgehauen hat, aus ein paar Metern noch abgeblockt und nicht zufällig angeschossen, sondern dann fährt er den Arm oder den Fuß noch aus. Also
Handanovic ist... Wie wirkt der eigentlich live, wenn man den sieht? Ist der größer oder kleiner, wie man den aus dem Fernseher sieht? Wie wirkt er?
So er ist sehr mächtig. Er ist sehr mächtig. Man merkt auch in der Strafraumbeherrschung, wenn er aufsteigt, er ist schon ordentlich in Schranken, muss man sagen. Also ja, er ist auch von der Statur her sehr beeindruckend.
Okay, also er war sehr imposant für dich.
Ja, ich war nicht weit weg von ihm.
Alles klar.
Ich bin in der zweiten Reihe gesessen und es hat geregnet. Das habe ich damals eh schon erwähnt. Also ich war sehr nah am Spielfeld.
Okay, aber du warst von seiner Schönheit geblendet und hast die Regentropfen quasi gar nicht mehr wahrgenommen.
Ja, genau. Er erstrahlte das Feld.
Okay. Gut, dann würde ich sagen, schießen wir Thomas in Position ab und widmen uns der Innenverteidigung. Und da wollen wir mit einem Herrn anfangen, den vielleicht nicht jeder auf der Rechnung hat. Und zwar jemand von Lazio Rom, den Herrn Acerbi. René, wie hast du ihn gesehen in der Endrunde?
Ja, vor allem für Acerbi freut es mich ganz besonders nach der schweren Erkrankung. Ich weiß nicht, ob es alle wissen, Acerbi hatte ja vor einigen Jahren Krebs und ist jetzt nach so einer schweren Diagnose so stark zurückgekommen und hat jetzt den Platz von De Vrij bei Lazio absolut würdig übernommen. Acerbi hat ein starkes Aufbauspiel und er ist auch sehr zweikampfstark und vor allem in der Luft ist er extrem gut und hat auch heuer schon drei wichtige Tore gemacht. Also Acerbi ist defensiv wie auch offensiv bei Standards sehr gut. Und ja, Acerbi gefällt mir sehr gut, auch Who Scored und ob da die Statistikportale haben jeweils Acerbi ins Team der Runde gewählt und das nicht ohne Grund. Also er gefällt mir sehr, sehr gut und ich finde Lazio hat da einen tollen Griff gemacht, dass sie Francesco Acerbi die Chance gegeben haben, den Abwehrposten bei Lazio zu übernehmen und macht es sehr würdig.
Ja, finde ich auch absolut. Also ich finde, er hat auch schon nicht erst seit dieser Saison starke Leistungen auf den Platz gebracht, auch bei Sassuolo hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, da hat Iglitare natürlich auch aufgepasst, ne? Er hat das genau gesehen und ich finde sogar, dass Acerbi stärker spielt als De Vrij damals bei Lazio.
Das ja, Lazio wirkt defensiv etwas kompakter, also das war ja unter De Vrij nicht unbedingt der Fall, da hat Lazio sich sehr viele unnötige Gegentore oft kassiert und De Vrij war halt offensiv, oder viele Tore gemacht, auch als Standards, und aber defensiv gefällt er mir eh nicht so 100%, da bin ich nicht der De Vrij-Fan.
Ich finde auch Acerbi ist in der Luft stärker wie De Vrij.
Ja.
De Vrij.
ja, je nachdem.
Genau.
Also, wie die Holländer sagen, was man
einmal. Ich tippe mal De Vrij. Bleib mir bei De Vrij, du hast das schon richtig gesagt. Gut, dann neben Acerbi haben wir einen Mann, der sich leider letzte Woche starker rassistischer Beleidigung aussetzen musste, der arme Kerl. Wir reden hier von Koulibaly vom Calcio Napoli. Das ist unser zweiter Mann. Und das nicht, weil er uns leid tut aufgrund der rassistischen Beleidigung, sondern auch, weil er einfach bärenstark war in der Hinrunde. Und ja, also es gab ja einige Portale, die haben ihn nicht aufgestellt, weil er eine rote Karte gegen Ende bekommen hat in der Hinrunde. Aber wir beide sind uns da einer Meinung, dass er auf jeden Fall in die Top 11 gehört, oder?
Ja, Koulibaly muss in die Top 11 in der Innenverteidigung. Da gibt's nichts zu diskutieren, meiner Meinung nach. Er ist der beste Innenverteidiger aktuell in der Liga. Er ist auch über Acerbi. Wir haben Acerbi zwar zuerst erwähnt, aber Koulibaly ist der absolute Topmann. Also er ist ja überragend. Also er ist der zweikampfstärkste Innenverteidiger der Liga. Ja, alleine seine gewaltige Statur mit 1,95 m und 90 Kilogramm. Also, und er hat auch trotzdem in den letzten Jahren oder Monaten eine sehr, sehr gute Passstatistik und selbst Who Scored zählt es jetzt sogar zu seinen Stärken, das was früher vielleicht noch seine Schwäche war. Er hat auch 90% zielgenaue Pässe kommen an. Also, das ist ein sehr, sehr guter Wert bei Koulibaly. Ja, ja. Und in der Luft, in den Zweikämpfen, bei abgefangenen Bällen kommt momentan an Koulibaly niemand ran. Nicht umsonst hat man gehört, Manchester United wäre bereit, 100 Millionen für einen Innenverteidiger zu bezahlen.
Ja.
Also, Wahnsinn. Koulibaly ist ein Schrank.
Du musst dir mal vorstellen, der hat allein in der Hinrunde hat er 88 Zweikämpfe gewonnen. Nur in der Hinrunde. Ey, das musst du dir mal vorstellen. Ne? Das waren, wie viele Spiele waren es? Ich glaube, 18 Spiele hat er gespielt.
18,
gewinnt in 18 Spielen 88 Zweikämpfe. Was für ein kranker Wert.
Und hat noch 73 Torverhinderungen. Also das ist, wenn man das zusammenzählt, also Koulibaly ist absolut mächtig und einer der besten Innenverteidiger der Welt und in Italien ohnehin.
Ja, Wahnsinn. Also ich denke, die Nominierung ist mehr als gerechtfertigt. Die anderen Portale, die ihn nicht reingenommen haben, sollten vielleicht mal die Verantwortlichen da austauschen. Da kann ja nicht angehen.
Die können sich gerne bei Calcio Siamo neu melden.
Genau.
Richtig. Eine Lehre.
Unglaublich. Gut, kommen wir zur Rechtsverteidigung. Und da kommen wir an einen Mann von Juventus Turin einfach nicht vorbei. Ein junger Portugiese namens João Cancelo hat es da auf den Rechtsverteidigerposten geschafft und Ja, also ich muss sagen, René, ich bin überrascht, dass der in seiner ersten Saison bei Juve so stark aufspielt.
Ja, dass er so massiv überzeugen kann. Vorige Saison bei Inter hat er mir defensiv teilweise nicht so gut gefallen, auch in der Rückwärtsbewegung. Offensiv war er auch voriges Jahr ohnehin schon stark. Mhm. Und heuer kann ich nicht wirklich eine Schwäche bei Cancelo ausmachen. Also, nee. Und seine Stärken sind überragend. Also sein Passspiel, er spielt auch tödliche Bälle, seine Dribblings, seine Flanken. Also so wünscht man sich das von einem modernen Außenverteidiger. Und
theoretisch kannst du den auf den auch als Flügelstürmer aufstellen, ne? Macht ja, klar. Kein Unterschied bei dem.
Klar, wenn Juve nicht ohnehin schon so stark in der Offensive besetzt wäre, wäre das sicher eine Alternative.
Ja, absolut. Und wir haben gerade über Koulibaly geredet, dass der 88 Zweikämpfe gewonnen hat. Und Joao Cancelo muss sich da wirklich nicht verstecken, denn der hat 83 Zweikämpfe gewonnen.
Wow.
Und hat aber nur 12 Spiele in der Hinrunde gespielt. Also das ist schon sehr bemerkenswert. Ich musste mir erstmal die Augen reiben, als ich das gesehen habe. Ne? Also Cancelo ist defensiv wirklich auch eine Wand geworden und dann hat der offensiv ja sowieso schon Qualitäten eines Flügelstürmers und ja. Das ist für mich eigentlich der Inbegriff eines modernen Flügelverteidigers. Ne?
Genau, wenn man sieht, Cancelo hat auch die meisten erfolgreichen Dribblings der gesamten Liga, also das inkludiert auch die Flügelstürmer und da gewinnt Cancelo 74,5% seiner Dribblings. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist ja ein Wahnsinn. Also ja, Cancelo ist der Inbegriff eines modernen Flügelverteidigers. Ja.
Ich habe auch mal vor 2 Jahren, glaube ich, habe ich mal einen Scout-Bericht über ihn gelesen und da wurde auch kritisiert, dass seine Flanken nicht zielgenau sind und auch das hat er verbessert. Er hat mittlerweile eine sehr akzeptable Flankengenauigkeit mit 24%. Das ist ein ordentlicher Wert. Also auch da hat er sich weiterentwickelt und man muss wirklich sagen, Juve hat da eigentlich einer der besten Flügelverteidiger Europas in den eigenen Reihen, ne?
Ja, muss man so sagen. Ja. Und eigentlich ist es, weil wir eigentlich einen zweiten Top-Mann noch hätten, eigentlich den wir eventuell aufbieten hätten wollen auf der Rechtsverteidigerposition mit dem jungen Serben von Florenz, mit der Milenkovic.
Oh ja.
Aber an Cancelo vorbeizukommen, war für uns beide leider nicht möglich. Nee. Aber den müssen wir auch erwähnen, der war nämlich in der Hinrunde richtig, richtig stark.
Den können sich die Tifosi ja in Klammern dahinter schreiben. Machen wir es einfach so.
Unser Ersatzspieler.
Genau, machen wir es einfach so. Gut. Dann haben wir beide Spieler gewürdigt, denke ich mal. Und kommen dann zur linken Abwehrseite. Und es ist bezeichnend, dass es wieder ein Mann der alten Dame ist. Denn das Angriffsspiel der La Vecchia Signora läuft ja hauptsächlich über die Flügel. Ne? Das Cancelo wie Alexandro ziehen da immer wieder das Spiel auf und deswegen ja, ist es nicht überraschend, dass jetzt auch auf der anderen Seite der Brasilianer Alexandro dann in der Elf ist und ja, auch er war in der Hinrunde ja mal wieder top, aber auch wie die letzten Jahre, ne? Der war die letzten Jahre auch schon stark immer, der Sandro.
Ja, den Betrieb, was Cancelo rechts macht, macht Alexandro über links. Sein Passspiel, sein Dribbling, seine Flanken, also auch absolut ein kompletter moderner Außenverteidiger. Juve hat sich da zwei ordentliche Granaten zugelegt über die letzten Jahre hinweg und hat für mich, also ist natürlich jetzt weit begriffen, wenn man jetzt ganz Europa sieht, weil schon viele Mannschaften sehr, sehr gut aufgestellt sind, aber die beiden, wenn man die jetzt sieht, nur in der ersten Elf, sind für mich die zwei, würde ich schon sagen, hat Juve die besten Außenverteidiger vielleicht sogar in Europa, wenn man beide zusammenzählt. Also da ist schon schwierig, dass da eine Mannschaft mitkommt, die was zwei so starke Leute hat auf links und rechts.
Ja, also kannst du dich erinnern an das Spiel Milan gegen Juve, als ein Suso noch in Topform dahin kam und was der Sandro mit ihm gemacht hat?
Ja, der hat ihn beerdigt.
Der hat ihn beerdigt, ne? Da ging nichts beim Suso. Nichts. Ja. Das war wirklich beeindruckend zu sehen, wie stark dieser Alexandro in allen Bereichen des Spiels ist. Also sehr beeindruckend und ja, Da sieht man mal, dass Juve da wirklich nicht nur zwei Flügelverteidiger hat, sondern auch in meinen Augen zwei verkappte Spielmacher.
Ja, kann man ja so sagen.
Genau. Gut, dann schließen wir die Position auch ab und wechseln nun ins Mittelfeld. Wir haben unsere Top-Elf in einem 4-4-2 aufgestellt und kommen wir zu beiden Sechsern. Und zwar ja, haben wir da wieder einen Mann vom Calcio Napoli. Brasilianer, eine kleine Zweikampfmaschine, die auch jetzt mal für die brasilianische Nationalmannschaft nominiert worden ist. Und der Name ist Alan.
Alan.
Genau. Genau. Beeindruckende Serie von Brasilianer, ne?
Ja, einer meiner Lieblingsspieler der Serie. Also diese Leidenschaft, dieser Enthusiasmus, dieses Feuer. Das, Alan strahlt alles aus, was mir an einem Fußballspieler gefällt. Also seine defensive Stärke, sein sicheres Passspiel. Alan ist immer dort, wo es weh tut, und er hat es absolut verdient, da bei uns ins zentrale Mittelfeld gewählt zu werden. Offensiv ist natürlich ein gewisses Potenzial steigend, aber seine Vorzüge, seine Stärken überstrahlen da die negativen Aspekte seines Charakters eindeutig. Also Alan ist für mich absoluter Topmann, und nicht umsonst wird er auch immer wieder mit Paris in Verbindung gebracht, die da scheinbar große Ablösesummen zahlen würden für ihn oder auch andere Topclubs. Also Alan ist wahrscheinlich einer der meist unterschätztesten Spieler in Europa.
Ja, weil er auch unauffällig arbeitet, ist halt mehr so vom Typ Box to Box. Der rennt viel, der macht viel, der sorgt für die defensive Balance, und ich denke mal, dass er deswegen auch bei Carletto Ancelotti so ein so eine große Wertschätzung genießt, ne? Ja. Weil seitdem Ancelotti da ist, finde ich, ist Alan noch mehr über sich hinausgewachsen als unter Sarri.
Ja.
Ja. Gut, dann schließen wir den 1-6er ab und kommen zum nächsten. Möchtest du ihn mal ansagen,
René?
Ja. Wer ist es?
Marcelo Brozovic von Inter Mailand. Genau. Haben wir uns als zweiten Sechser entschieden.
Genau. Bist du überrascht? Eigentlich nicht, oder?
Nein, wenig. Ja. Brozovic hat auch in den wichtigen Spielen immer wieder die nötige Coolness, das, was ihm oft früher ein bisschen gefehlt hat, wo er sehr anfällig war auf Kritik, auf rote Karten, dass er, wenn es mal nicht so gelaufen ist, dass er gleich ausgeflippt ist. Jetzt spielt er seinen Part ruhig runter, ist extrem, extrem ballsicher, spielt auch die meisten Pässe pro Spiel mit 74,3 der gesamten Liga und hat dort eine 90%ige Passgenauigkeit. Also Brozovic ist der perfekte Ballverteiler und hat auch im Zweikampf, seine Zweikampfwerte sind auch relativ stabil. Also Brozovic hat auch schon das ein oder andere wichtige Tor gemacht, also für mich ist Brozovic da auf jeden Fall würdig hineingewählt.
Ja, finde ich auch. Also der ist, man kann ihn eigentlich schon als das Hirn von Inter bezeichnen, ne?
Ja, er ist eine wichtige Achse bei Inter.
Ja, eigentlich läuft fast jeder Angriff über ihn. Der hat ja durchschnittlich pro Spiel 105 Ballkontakte. Das ist schon ein immenser Wert. Und, ja. Also 105 Ballkontakte pro Spiel zeigt, dass er auch von seinen Mannschaftskameraden einfach bei jedem Angriff gesucht wird und
genau.
Gegen den Ball ist er solide. In der Luft ist er vielleicht ein bisschen schwach mit 34% gewonnenen Luftzweikämpfen, aber finde ich jetzt nicht so schlimm im System von Inter, da die ja mit zwei richtigen Sechser spielen. Und
das stimmt, ja. Und da wir unsere Formation in einem 4-4-2 auflaufen haben lassen, haben wir nur zwei Plätze im Mittelfeld frei, und darum ist natürlich die Auswahl schwierig gewesen. Hätten wir 4-3-3 gespielt, wäre vielleicht noch ein Kandidat vom AC Milan reingekommen mit Bakayoko. Das ist da für die unser Backup, der wirklich die letzten 8 bis 9 Spiele absolute Weltklasse-Leistungen abgerufen hat. Und Anfang vor der Saison war er halt, hat er so seine Zeit gebraucht und war er schwach, aber die Leistungen der letzten Wochen, oder jetzt kann man sogar schon sagen Monate, waren so überragend, dass man da ihn auf die Backup-Position der beiden quasi stellen müssen.
Ja, absolut. Also Bakayoko, ich war wirklich überrascht, wie sehr sich ein Spieler im Laufe der Hinrunde so verändern kann. Sei es jetzt von der Leistung her, von den Statistiken her, von seiner Körpersprache her. Es waren zwei verschiedene Menschen gewesen. Und
Ja.
Bakayoko hat was, was wenige haben. Ne? Der ist halt bärenstark gegen den Ball. Allein die Werte sind schon unfassbar stark. Der gewinnt 62% seiner Zweikämpfe am Boden. 68% in der Luft ist damit sogar besser wie ein Koulibaly.
Ja, das musst du dir mal vorstellen. Also das
Als,
sind Werte, davon würden Innenverteidiger träumen teilweise.
ja, absolut. Das musst du erstmal machen. Und dann hat er es ja auch noch drauf, mit Dribblings enge Situationen aufzulösen. Ne? Also das, und das bei seiner schlaksigen Figur, der wirkt ja so ein bisschen hölzern, wenn man den sieht, aber das ist schon ein feiner Techniker, so, ne?
Ja, wir haben es schon mal erwähnt. Also wenn er dann ins
Mhm.
Laufen kommt, sind seine Abläufe schon
Genau. Das ist so
gazellenartig. Mit
sehr
seinen
schön,
langen,
sehr schön
dünnen
erörtert.
Beinen. Ja, also den
Genau.
müssen wir auch auf jeden Fall erwähnen. Ja.
Alles klar, gut. Also, die Gazelle in Klammern. Und Alan und Prosovic finde ich auch so von der Mischung her perfekt. Der eine mehr so die Zweikampfmaschine, der andere, der das Spiel aufzieht. Ja, dann
Genau.
können wir jetzt eigentlich ruhigen Gewissens zu den Außenpositionen kommen. Und da, ja, müssen wir sagen, kommen wir auf der rechten Seite nicht an Milans Suso vorbei. Der war ja wirklich bärenstark die Hinrunde, auch wenn er gegen Ende der Hinrunde ihm so ein bisschen die Luft ausgegangen ist, oder René?
Ja, da fehlt Milan vielleicht so ein bisschen derjenige, der ihn da gleichwertig ersetzen kann, so 100%, und darum konnte Gattuso, glaube ich, da nicht allzu oft auf ihn verzichten, und darum hat er ihn auch fast immer spielen lassen. Aber er hat ein bisschen überspielt gewirkt die letzten zwei, drei Spiele, aber davor war er absolut Weltklasse und hat für Milan da eine Menge Spiele entschieden. Also Suso ist eigentlich für mich konkurrenzlos am rechten Flügel. Also er hat den nächsten Step in der Karriere genommen. Er ist unfassbar stark. Also sein linker Fuß sucht da seinesgleichen. Also wie er das da über die rechte Seite, wenn er da hereinzieht, und dann auch seine Bälle, die er spielt, seine Assists. Er ist auch Assist-König der Serie A mit 8 Assists und 4 Toren. Also seine Statistiken sprechen ohnehin für ihn.
Ja.
Also Suso ist der überragende Mann auf dem rechten Flügel und muss dort in unserer Top 11 spielen.
Aber eine Sache muss man trotzdem bei ihm kritisieren. Das ist wirklich, dass sein Spiel so eindimensional ist, ne? Dass er immer in die Mitte versucht zu ziehen und nur selten den Weg Richtung Grundlinie mal geht und dann mit seinem Schwächeren flankt. Das hat er zwar gegen Ende der Hinrunde dann auch mehr versucht, aber gerade, er hat zwar versucht, aber gerade am Ende, wo er so ein bisschen überspielt gewirkt hat und auch kreativlos war, ist er dann immer wieder so in die Mitte gezogen und war dann total verdutzt, wenn dann zwei Spieler ihn auf einmal gestellt haben und er dann den Ball verloren hat, ne? Also
Ja,
das.
aber das ist auch ein bisschen das Argument schon seit Jahren bei Robben. Ich
Ja,
schätze so seit
ja,
10,
ja,
15 Jahren,
ja.
aber es klappt trotzdem bei Robben immer wieder.
Ja, das stimmt schon, das stimmt
Ja, und
schon.
wenn Suso die nötige Frischheit hat, dann täuscht er halt den Haken wieder auf die Grundlinie an und steigt drauf und zieht ihn dann wieder auf links und kommt dann wieder frei zum Schuss. Also, ja, wenn er richtig spritzig, richtig frisch ist, dann legt er da auch zwei, drei Leute mal aufs Gras und kommt dann doch wieder zu seinem starken linken Fuß. Also das hat man doch oft gesehen. Wenn du nicht bei 100% bist und nicht ganz so spritzig bist, dann stimmt's, wie du sagst, dann bist du ausrechenbar, und mit dem rechten ist er halt, der ist eher nur zum Laufen, der rechte Fuß.
Das stimmt, ja. Ja, kann Argument sein, dass die fehlende Frische ist, dass er da nicht so gut ausschaut. Aber er ist auch generell ein untypischer Flügelspieler, weil er nicht so schnell eigentlich ist, ne? Also ist jetzt nicht der Schnellste, der Suso.
Stimmt, ja.
Gibt da schon schnellere. Gut, kommen wir zu der anderen Seite. Auf der linken Außenbahn haben wir einen italienischen Nationalspieler vom SSC Neapel namens Insigne.
Ja, der liebe Herr Lorenzo.
Lorenzo.
Seit Jahren eigentlich eine Bank auf der linken Seite, und auch diese Saison war er wieder richtig stark. Also Insigne ist einfach ein unberechenbarer Spieler. Ja, er kann offensiv fast alles, er kann tödliche Bälle spielen, er hat einen unfassbaren Schuss, er kann gut flanken, er kann durchstecken. Ja, er ist absolut unberechenbar. Er macht so ein bisschen die magischen Momente, die sehr, sehr wenige Spieler besitzen, und die hat einfach ein Insigne. Und
Ja,
ja,
absolut.
absolut würdig vertreten, würde ich sagen, auf der linken Seite.
Er hat das Ganze auch mit seiner Statistik unterstrichen. 17 Spiele, 7 Tore erzielt, 5 Vorlagen. Was sehr auffällig war, er hat alle seine Tore innerhalb des Strafraums erzielt. Nee, einer war außerhalb, genau. Einer war außerhalb, 6 innerhalb des Strafraums und alle mit dem rechten Fuß. Ausnahmslos.
Könnte man auch sagen, das ist
Also das, was bei.
berechnet, ja genau, was bei
Ja,
Susu der linke ist.
genau, wollte ich genau sagen. Ne? Was bei Susu der linke Fuß ist, ist bei Lorenzo der rechte Fuß. Also, Vorsicht, liebe Defensivreihen der Serie A vor diesen beiden Akteuren und deren Füße, würde ich sagen.
Das würde ich auch sagen. Und da wir wieder nur zwei Positionen haben für die Flügel und der Mann ja da irgendwo so dazwischen herumgeistert, müssen wir auch fast als Backup wieder Rodrigo de Paul erwähnen, der eine sehr, sehr
Ja,
starke Hinrunde
ja.
gespielt hat. Sollte man nicht außer Acht lassen, den jungen Mann mit 6 Toren und 3 Assists. Und ja, er bringt da alles mit, was auch eben ein moderner Fußball auch haben muss, weil er eben auch die nötige Zweikampfhärte hat. Er ist ein robuster Typ und ist offensiv stark. Also Rodrigo de Paul wird nicht mehr sehr lange bei Udine spielen. Und
Richtig
gehört da
bissiger
auch,
Gaucho, richtig
ja,
bissiger Gaucho, ne?
ich kann mich auch an ein Spiel erinnern, wie er erst aufgekommen ist in der Serie A. Da hat, glaube Milan, ja, Milan hat gegen Udine gespielt und da hat vorher Rodrigo de Paul einen Milan-Spieler auf bösartigste Weise umgegrätscht. Also es
Ja,
war schon dunkelgelb bis
ich
eher
erinnere
rot.
mich. Es war
Und
rot. Es war eindeutig
ich
rot.
glaube, er hat nicht mal gelb bekommen, glaube ich. Und dann hat er
Ja,
2 Minuten später dann aus 25 Metern dann das Siegtor, glaube ich, sogar für Udine gemacht oder den Ausgleich. Da haben wir gedacht, das spiegelt eigentlich Rodrigo de Paul sehr gut wider. Das hat sich dann eigentlich bestätigt. Der ist beinhart und trotzdem offensiv stark und er ist ein richtig guter.
So, liebe Freunde, das war das Mittelfeld der Top 11. Und bevor wir zum Sturm kommen, dürft ihr eure Synapsen nochmal richtig schön durchlüften, damit ihr up to date seid, wenn wir zur vordersten Front der italienischen Belletage kommen. Bis gleich bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartholz.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia-sauerland.de.
Gut, ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu den beiden Stürmern vorne in der Front. Und sollen wir zuerst mit der Überraschung anfangen oder mit dem Namen, den eh alle erwarten? Wen
Wie du
hättest du
willst.
lieber? Komm, machen wir es so. Damit das Ende so ein bisschen eine Überraschung hat, fangen wir erstmal mit dem Namen an, den eh jeder erwartet. Und zwar Cristiano Ronaldo. Wer sonst ist einer der beiden Stürmer? Und man muss trotz allem, also besser gesagt, ich muss zugeben, dass ich damals prognostiziert habe, dass Ronaldo sich in der Serie A schwerer tun wird wie in Spanien. Dass er letzten Endes so schnell in die Spur findet, hätte ich nicht erwartet.
Naja, wenn
Wie
man
war
auch
es bei dir?
sieht, jetzt früher jetzt in Weltklasse waren wie Marco van Basten, der hat ja auch Startschwierigkeiten eigentlich in der Serie A und Cristiano Ronaldo funktioniert sofort. Also,
Ja gut,
ja,
was heißt
das ist.
sofort? Der hat ja schon, ich glaube, die ersten 3 Spieltage hat er Probleme gehabt. Der hat ja, glaube ich, nicht getroffen. Und dann ging es ab. Dann
Ja.
hat er wieder geliefert und war der Man of the Match.
Jetzt
Ja.
läuft das Fließband
Ja.
Cristiano Ronaldo wieder auf Hochtouren.
Ja, Wahnsinn.
Also, er führt es doch.
14
Genau.
Tore, 5 Vorlagen, jedes Spiel quasi ein Scorerpunkt, ne?
Ja. Und wenn man jetzt sieht, jetzt, ich habe eine interessante Statistik, die meisten Schüsse des gesamten Jahres 2018. Also Cristiano Ronaldo ist ja erst im Halbjahr gekommen. Und das ist jetzt zum Beispiel Lorenzo Insigne auf Platz 1 mit 176 Torschüssen in 36 Spielen. Cristiano Ronaldo ist da schon auf Platz 4 mit 125 in 19 Spielen. Wow. Stell dir mal das vor, also das ist ja unfassbare Quote, was der pro Spiel aufs Gehäuse des Gegners ablässt.
Ja, der will halt, dass die Torhüter nicht arbeitslos werden und hält sich schön auf Betriebstemperatur, ne?
Genau, ja. Mhm. Also 14 Tore, 5 Assists in 18 Serie A-Spielen. Cristiano Ronaldo ist genau das, was Juve vielleicht noch gefehlt hat, um den nächsten ganz, ganz großen Step zu nehmen, wo sie in den letzten Jahren immer wieder gescheitert sind. Ich nehme es nicht in den Mund, weil das bringt dann Unglück vielleicht für Juventus.
Aber ich weiß nicht, ob es deine Worte sind oder einfach der Verein ein Problem mit diesem Pokal hat, ich weiß es nicht.
Ja, das wird sich dann heuer herausstellen. Also, was aber interessant ist, zusätzlich zu den ohnehin krassen Statistiken, die Ronaldo zum großen Teil anführt in der Offensive, hat aber auch die meisten vergebenen Großchancen. Das heißt, er hat...
Ja, das habe ich auch gelesen, ja. Das stimmt.
Ja, das heißt, er hätte eigentlich noch ordentlich was draufpacken können. Also, ich habe auch einige Spiele von Ronaldo gesehen, wo ich mir gedacht habe, puh, den hat er jetzt echt nicht gemacht. Also, ja, da waren schon das ein oder andere Ding dabei, aber ja, er ist einfach eiskalt vom Tor, seine Sprungkraft, seine Physis ist einfach so überragend, er ist kaum zu verteidigen. Also Cristiano Ronaldo ist ja
vor allem ist es, also ich finde, eigentlich ist es manchmal auch egal, wie er selber spielt, allein wenn er auf dem Platz ist, spielen alle anderen schon 50% besser, wie wenn er nicht da ist. Also ja, genau. Diesen positiven Faktor bringt der Mann ja auch mit sich, ne?
Genau.
Okay. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Namen, den wir jetzt vielleicht nicht jeder erwarten würde, weil ja schon einige zur Auswahl standen, ne, im Sturm.
Und ja, wir hatten da schon gute Auswahl eigentlich, ja.
Du kannst ja mal erstmal nennen, wer überhaupt in der Auswahl war für den zweiten Stürmer neben Ronaldo.
Ja, klar, Piatek war natürlich bei uns ebenfalls im Gespräch, den haben wir jetzt nicht genommen, falls sich das schon einige gedacht haben, aber dazu war er uns in den letzten Wochen einfach zu schwach. Also er hat in den letzten, weiß ich, 6, 7 Spiele...
2 Monate hat er nicht mehr aus dem Spiel heraus getroffen.
Ja, unfassbar. Ja, da hat er schon 2 Tore gemacht, aber nur aus Elfern. Und am Anfang vor der Saison war eben seine richtig krasse Phase, wo er da richtig im Flow war. Und man merkt, bei ihm spießt es ein wenig. Ja. Also er ist nicht mehr ganz so stark und durch das hat er das jetzt auch nicht verdient, quasi in der Top 11 zu sein. Dann ist Arkadio Schmilik richtig stark aufgekommen. Er hat jetzt auch 10 Saisontore schon, Milik, und trifft alle 97 Minuten. Das ist eigentlich in Serie A-Spitze. Dann hat man auch natürlich Duvan Zapata, der in die letzten 8 oder 9 Spiele jedes Spiel getroffen hat.
Giro Immobile.
Ja, absolut.
Also Zapata ist... ich hätte nicht gedacht, dass dieser Zapata noch so stark werden könnte in der Serie A. Ich habe den schon abgestempelt als mittelmäßig. Der wird auch immer mittelmäßig bleiben. Und hast du das Spiel gegen Juve gesehen, als letztes Mal 2 Buden gemacht hat?
Ja, wie er sich da körperlich durchsetzt. Gegen, ich glaube, es war gegen Bonucci, wie wenn er einen Strohhalm umwirft. Also das war ja Wahnsinn.
Oder was nicht, sogar Chiellini, den er da wie ein Hütchen stehen gelassen hat.
Ja, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall hat das...
Boah, da
das war... Er ist eine mächtige Gestalt.
Ja, und dann... Tripletta gegen wen hat er 3 Tore auf einmal gemacht, ich weiß nicht.
Jetzt gegen Sassuolo.
Was, Sassuolo, ja?
Oder nein, da hat Iličić 3 gemacht.
Ich meine, du hast recht, das war Sassuolo, wo der 3 gemacht hat. Ist ja auch egal, aber er hat auf jeden Fall nicht gegen irgendeinen Abstiegskandidaten die 3 gemacht. Genau. Er war auf jeden Fall ein Team, was nicht so einfach zu schlagen ist.
Ja, stimmt. Eben. Den hatten wir auch noch in der Auswahl. Dann hatten wir natürlich Giro Immobile noch in der Auswahl mit 10. Icardi ist ein bisschen abgefallen. Der hat erst 9 Saisontore. Also da war schon eine Menge los. Ja. Aber wir mussten uns für den Großvater des italienischen Fußballs entscheiden, wenn man das so schön bezeichnet, mit Fabio Quagliarella.
Schön.
In seinem in seinem gefühlt, weiß nicht, wie nennt man das, so vierten Spätherbst, wo er dann oder, so richtig...
Genau, also so, du könntest sagen, so sein
Frühling, oder? So eine Bezeichnung ist, oder? Frühling, nicht Herbst, Blödsinn.
Ja, Frühling kannst du es nennen, oder er durchlebt seine eigene Renaissance.
Ja, er durchlebt, ja, perfekt formuliert. Ja. Er durchlebt seine eigene Renaissance, ja. Fabio Quagliarella mit 12 Saisontoren und nicht irgendwelche Abstauber oder Zufallsprodukte, da letztens im Scorpion-Kick mit einem Zlatan Ibrahimovic-Weltklasse-Tor. Also Quagliarella ist der Mann für die entscheidenden Momente bei Sampdoria. Und man hat jetzt sogar gehört, es wäre sogar Milan an ihm interessiert gewesen, weil die möchten noch einen dritten Stürmer und hätten da an Quagliarella gedacht, aber er hat jetzt gleich bei Sampdoria verlängert und ich glaube, es ist auch gut für ihn.
Ja.
Jetzt fühlt er sich wohl und er lässt er die Saison jetzt oder seine letzten Jahre, ich weiß nicht, wann er auf dem Level weiterspielt, dann wird es vielleicht noch ein paar Jährchen weitergehen, aber Quagliarella ist ja absolut, vielleicht ist das eine seiner besten Saisonen überhaupt.
Total.
Und interessant ist auch, dass Quagliarella alle seine 12 Tore innerhalb des Strafraums gemacht hat. Also er ist ein absoluter Strafraumstürmer.
Klassisch, einfach klassisch. Ne? Ja. Der dribbelt auch kaum, der kommt wirklich nur im Stile eines Strafraumstürmers daher und macht die Buden einfach. So großartig mitspielen ist mit dem nicht, aber ja, der macht das, wofür Stürmer gebraucht werden. Ne?
Genau.
Wahnsinnstyp. Also freut mich selber auch für ihn und...
Ja, ist total der sympathische Spieler. Also mir, Fabio Quagliarella hat es da... Freue mich total für ihn, dass er da jetzt nochmal so richtig stark aufkommt. Auch sehr unterschätzter Spieler.
Ja, finde ich auch. Was denkst du? Meinst du, er kann eventuell nochmal für den Kommissare Tecnico Mancini interessant werden?
Ja, Mancini hat sich sogar schon mal gemeldet. Also ganz außer Acht will er nicht lassen. Mhm. Ich würde jetzt sagen, hätte Italien jetzt nicht so ein krasses Stürmerproblem, wie sie jetzt doch schon meiner Meinung nach haben, würde auf Quagliarella mit 36 Jahren nicht zurückgreifen, aber momentan kann man ihn fast nicht berücksichtigen. Also der Einzige, der noch regelmäßig trifft, ist Immobile. Mhm. Balotelli, ich weiß nicht, hat der die Karriere schon beendet? Oder?
Ja, innerlich ja, schon, glaube ich.
Vermutlich, ja. Ja. Belotti kommt jetzt schon teilweise wieder besser auf, aber da kann man jetzt noch nicht davon sprechen, dass er jetzt spielen muss. Cutrone ist natürlich stark, aber hat noch viele Jahre vor sich, der muss noch wachsen. Ja. Also ich will jetzt niemanden vergessen, aber in Italien sind es nicht so viel, die sie aufdrängen und ich könnte mir da schon gut vorstellen, dass ein Immobile und ein Quagliarella so Doppelsturm, Immobile spielt auch gern im Doppelsturm, da war das seine besten Spiele, also mit einem Quagliarella, mit einem typischen Strafraumstürmer, puh, also es könnte schon eine sehr brandgefährliche Option sein.
Kann sein, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die beiden sich böse in den Füßen rumstehen, weil die ziemlich ähnliche Stürmertypen sind. Ne?
Ja, okay.
Das kann aber auch das passieren bei den beiden. Kann, der Immobile, kann auch passieren. Ja, weil der Immobile, der harmoniert ja am besten mit so einer hängenden Spitze. So. Ich meine, bei Rom, bei Lazio ist es der Luis Alberto, der ihm da auch nicht so in den Füßen steht. Oder der Correa, der da eingewechselt wird. Ne? Also, ja, klar. Ja, muss man ausprobieren. So. Aber
ich würde schon sagen, es wäre ein Versuch wert. Also Quagliarella hätte es sich auch verdient, und wenn er nur mal im Kader dabei wäre zumindest. Also weil eben bei Italien die Auswahl ist nicht gegeben.
Ja, genau. Gut, Freunde des gepflegten italienischen Fußballs, das war unsere Top 11. Ich würde ja sagen, haut eure Meinung in die Kommentare, aber kann man das überhaupt bei dem
Podcast? Bei iTunes. Also wenn ihr uns auf iTunes abonniert habt, dann da kann man auch Kommentare dazugeben, soweit ich weiß. Also das müsste schon gehen.
Ah ja, dann würde ich sagen, haut mal eure Meinung in die Kommentare. Mit welchem Spieler seid ihr einverstanden und mit welchem eher weniger? Wir freuen uns über jeden Kommentar. Und ja, dann würde ich sagen, lasst uns doch auch mal ein paar Flops ansprechen, weil ich habe da bei Fanta Calcio, das ist... wie soll man sagen, das ist eigentlich so ähnlich wie, so wie Kicker ein bisschen, oder? Oder also so Kicker im Managerspiel oder wie Comunio, oder? So in dem Dreh.
Puh. Fanta Calcio, ja, ich hab's selber.
So eine Art Managerspiel, was die Italiener spielen. Ich meine, das ist so ähnlich wie Kicker oder Comunio, ne? Also aufgrund der wahren Leistungen, die die am Wochenende bringen, bekommen die dann Punkte. Und der Spieler, der die meisten Punkte hat, ist natürlich am besten für dich. Also wenn er zum Beispiel in der Realität an Immobile 3 Tore schießt, dann kriegt er bei Fanta Calcio Unmengen an Punkte. Und derjenige, der Immobile in seinem Team hat, ist natürlich der Macker. Ne?
Okay, ja, ich kenn's von Comunio. Comunio habe ich öfter gespielt, okay, das ist eine ähnliche Version, genau. Okay.
Und da hat Fanta Calcio auf Insta eine Flop-Elf gepostet, bei der ich mir dachte, wow, also Freunde, ist schon teilweise ein bisschen fresh, wen die da reingehauen haben, weil da selbst Schwerverletzte nicht geschützt worden sind. Und
das spiegelt sagen, jetzt nicht unsere Meinung wider. Also
genau. Ich würde sagen, ich lese dir einfach mal die Namen vor, dann kannst du mir sagen, ob du sagst, okay, ich bin d'accord, oder du sagst, ich bin entrüstet. So, ja. Also im Tor haben sie vom FC Genua Marchetti, falls du den noch kennst.
Ja, von Lazio Stetten, ja.
Genau. Den habe ich gar nicht wahrgenommen.
Ja, ich muss auch ehrlich sein, ich auch nicht unbedingt. Also für mich jetzt, wenn mir spontan einfällt, wäre jetzt Olsen, mit dem ich jetzt nicht unbedingt zufrieden jetzt war. Also der kann Alisson absolut nicht ersetzen bei der Roma. Aber jetzt ein Flop.
Waren auch jetzt große, verdammt große Fußstapfen, die der Alisson da hinterlassen hat. Also ich glaub, der hat fast jeder nicht gerade glücklich ausgesehen.
Vermutlich, ja.
Ja. Dann, jetzt pass auf, die Innenverteidigung. Miranda, Caldara und Masiello. Was sagst du zu den Namen?
Wie soll man bei Caldara sagen? Also Verletzung schützt vor Flop-Elf. Nominierung nicht, ja. Also Caldara ist verletzt, ja. Ist man deswegen gleich ein Flop? Also
anscheinend.
Hier. Anscheinend, ja. Okay, er hat jetzt nicht bis kaum gespielt. Ja, also Miranda, weiß nicht, also ich habe den eigentlich, wenn er gespielt hat, schon sehr stabil gesehen. Das ist auch oft nicht klar, ist jetzt De Vrij oder Miranda gesetzt bei Inter, also weil es eigentlich drei gute Innenverteidiger sind und die können da eigentlich auch variieren. Bin ich jetzt nicht d'accord mit den beiden, muss ich ehrlich sein.
Weißt du, was sein kann, warum die Flops sind? Ich glaube, angesichts der Ablösesummen, die du bezahlen musst für den Spieler, ist denn, dann nehmen die wahrscheinlich das Preis-Leistungs-Verhältnis. Caldara wird mit Sicherheit nicht günstig gewesen sein. Genauso wie ein Miranda. Und wenn der eine dann ständig auf der Tribüne chillt und der andere zwischen Bank und Stammelf hin und her gependelt wird, ist das natürlich für seinen Käufer auch nicht so besonders. Ne? Der Geld bezahlt hat und dann ist der beispielsweise der Miranda die ganze Zeit nur am Hin und Her pendeln. Das kann natürlich sein, dass da eher so.
Das stimmt, aber das würde ja auf Masiello nicht zutreffen.
Ja, das stimmt auch. Das ist auch wieder recht.
Stimmt schon, bei Bergamo waren es jetzt andere Innenverteidiger, die jetzt positiv aufgefallen sind, wie Mancini oder Palomino oder.
Ja,
die haben jetzt.
Aber Masiello hatte ja auch sein Frühling oder seine eigene Renaissance schon gefeiert in den letzten Jahren und jetzt kommt er, glaube ich, mal dahin, wo er hingehört letzten Endes.
Ja.
Ne?
Ja. Das hat lange über seinen Zenit gespielt, über seinem eigentlichen Level. Ja. Also der wird dann schon in Ordnung gehen, also wenn wir so die Verteidigung abschließen wollen.
Gut, da wir die Verteidigung nun abgeschlossen haben, würde ich sagen, atmen wir nochmal ein bisschen durch, bevor wir uns dann dem Zentrum der Flop 11 widmen. Ja, würde ich sagen, bis gleich, Freunde, bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 € im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten Laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Yannick Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
Mein David Kohlfahrt.
Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de. Meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
Gut, dann im Mittelfeld, weil die haben ein 3-4-3-System. Rechts außen haben die Douglas Costa von Juve.
Das kann ich mir nur erklären. War da nicht die Spuck-Affäre, war das
ja,
heuer? Oder da?
Rote Karte, ja, Spuck-Affäre.
Ja. Okay, ja, also das war eine Flop-Aktion des Jahres für mich. Also ein absolutes No-Go an Respektlosigkeit, nicht zu überbieten. Rein vom Sportlichen her hat er da jetzt nichts zu suchen, meiner Meinung nach, aber okay, wenn man das jetzt ganzheitlich betrachtet, oder wie man auch zuerst gesagt hat, mit Ablösesummen, dann hat man da jetzt die Spuck-Affäre, dann wird Douglas Costa passen, ja.
Ja, ich finde auch, ganz ehrlich, ich finde bei ihm, also sein Spiel, wenn man ihn so sieht, der hat einen unfassbaren Antritt, ne? Also das sieht schon spektakulär aus, wenn der ins Dribbling geht, aber so an Effektivität kommt der herzlich wenig bei raus, ne?
Ja.
Bei Douglas Costa. Jo, dann haben die von Sampdoria Jakub Jankto, der letzte Saison ja noch mit einigen Topclubs wie Arsenal, Milan, ich meine Juve war auch zwischenzeitlich an dem dran, in Verbindung gebracht wurde. Dann ist er überraschenderweise, ist er dann von Udine zu Sampdoria Genua gewechselt und ja, geht dort gerade unter. Hätte ich jetzt nicht erwartet.
Der hat das Prädikat Flop 11 schon verdient. Ja, weil der ist schon mit großen Vorschusslorbeeren gekommen. War ja bei Udine richtig stark. Und jetzt überhaupt nicht zu liefern bei Sampdoria. Wenn man jetzt gesagt hätte, eben, ja, okay, er ist jetzt zum großen Club gegangen, zu Arsenal, und kann dort nicht abliefern. Okay, der Sprung war zu groß. Mhm. Aber von Udine zu Sampdoria, also, seien wir sich ehrlich, also, Sampdoria hat schon etwas mehr Qualität, aber da ist der Unterschied jetzt nicht so markant und der kann dort halt überhaupt keine Leistungen bringen. Also Jankto, ja, gehört in die Flop 11.
Ja, finde ich auch. Dann auf der anderen 6 haben die den Albaner Blerim Djemaili reingehauen vom FC Bologna und ich weiß nicht, also mehr, also in den letzten Jahren, wenn Milan gegen Bologna gespielt hat, habe ich ihn gesehen. Er war auch gegen andere Mannschaften, ist er mir eigentlich immer positiv aufgefallen. Aber dieses Jahr, muss ich auch wirklich zugeben, so unter Pippo Inzaghi ruft er auch nicht mehr sein Optimum ab, ne?
Wie hast du ihn gesehen? Er fällt überhaupt nicht auf. Also früher waren es noch seine Distanzschüsse, die ihn ausgezeichnet haben. Momentan vermisse ich auch das. Also Gemelli gefällt mir gar nicht.
Nein. Ich finde überhaupt, Bologna ist so ein kopfloses Team geworden. Da ist irgendwie keiner, wo du sagst, okay, der ist der Anführer auf dem Platz. Ne? Du hast zwar so ein Poli im Mittelfeld, der zwar so mit seiner Körpersprache, der reißt halt immer den Allerwertesten für alle auf. Es hat halt diese typische La Crinta-Mentalität, aber...
Ja, auch das Santander natürlich vorne, der was Betrieb macht, aber jetzt auch nicht so der Topscorer ist. Der junge Mann aus Paraguay, ja, aber Bologna ist ohnehin schwach. Ja. Also die werden heuer ordentlich Probleme bekommen.
Ja, aber ich habe gelesen, die wollen zwei richtig gute Leute jetzt verpflichten.
Ah, also, stimmt, habe ich auch gelesen, ja.
Da war doch einmal von Torino der Soriano.
Genau, richtig.
Und der andere war von
Villarreal. Sansone.
Genau, Sansone. Also wenn die beiden bekommen, gute Transfers, ne?
Das wäre absolut gute Transfers. Also der Soriano muss ja nur bei Torino gehen, weil er clevererweise, ich weiß nicht, ob das einige mitbekommen haben, auf Instagram war ja Torino Derby und Soriano hat das Kabinenfoto, was Cristiano Ronaldo, glaube ich, gepostet gehabt hat vom Sieg, wo alle in der Unterhosen und oberkörperfrei in der Kabine stehen und den Derby-Sieg feiern, hat er geliked.
Und das, das ist,
ja, hat er schon, ja.
Oh Gott.
Und das
gut, ist das schlecht.
Ein absolutes No-Go. Das hätte ich recht. Das musst du aber nicht mal vorher sagen. Also so solltest du schon clever genug sein, dass du das weißt, dass du vom Stadtrivalen dann nicht unbedingt die Spieler liken sollst und dann schon gar nicht, wenn nach so einer bitteren Niederlage
wie es bei Torino war. Überragend, überragend von Soriano, wirklich. Also, ja. Das musst du erstmal machen, ne?
Ja, stimmt, aber das wären sonst gute Leute natürlich.
Ja. Dann auf links ein Mann von Milan. Was denkst du? Wer kann das sein auf der linken Seite von Milan?
Vermutlich Hakan Calhanoglu.
Ja, vollkommen richtig. Wie kommst du darauf, René?
Ja, links spielt eigentlich nur er. Und ja, Hakan war voriges Jahr überragend und darum ist auch der Standard, glaube ich, den man an ihn stellt, auch dementsprechend gewesen, weil er wirklich in der Rückrunde sehr, sehr stark war. Aber wir wissen, Hakan hat private Probleme, dann war er getrennt von seiner Frau und das hat man ihm sofort angekannt. Hat auch Gattuso in einem Interview gesagt, Calhanoglu hat privat massive Probleme und er war am Platz nicht, ja, er war schon körperlich anwesend, aber teilweise geistig nicht. Also er hat immens lange gebraucht, um Situationen zu erkennen und auch träge. Und auch jetzt ist er zwar mit seiner Frau wieder zusammen, aber und er ist auch etwas stärker. Im letzten Spiel gegen Spalla hat er mir schon wieder etwas besser gefallen, aber man muss schon sagen, jetzt über die ganze Saison hinweg passt er da schon ganz gut ins linke Mittelfeld, obwohl da auch ein Perisic für mich spielen könnte. Also Calhanoglu und Perisic, beide voriges Jahr sehr stark und heuer eher ein Schatten ihrer eigenen Künste momentan. Also der könnte eigentlich da auch spielen.
Eigentlich können die beiden Händchen haltend auflaufen.
Sollen ja, so genau. Machen? Ja, genau, können wir machen.
Alles klar. Ja, dann haben die vorne einen Dreiersturm. Da haben die frecherweise den Paolo Dybala reingepackt, ne?
Boah, das ist sehr frech.
Das ist ja also, unfrech.
Nein, geht nicht.
Weil die Sache ist ja die, der hat ja jetzt, seitdem Ronaldo da ist, hat er ja eine andere Funktion. Er spielt nicht mehr an vorderster Front, sondern muss hinter Mandzukic und Ronaldo quasi das Bindeglied zwischen Mittelfeld und vordersten Angriff bilden und muss da die Lücken auch schließen. Und dadurch, dass Juve jetzt nur noch 4 Spieler im Mittelfeld hat, muss ein Dybala auch mehr nach hinten arbeiten, was natürlich auch zulasten seiner offensiven Aktivität geht. Und ja, klar, dass er da nicht so viele Tore macht wie in der Vorsaison, wo er noch ganz vorne rankam. Aber Allegri hat auch gemeint, er macht seine Sache sehr, sehr gut und er ist total zufrieden mit ihm, wie er die Position auswählt. Klar, 2 Tore, 2 Vorlagen ist nicht viel, aber wenn du dir das Rating anguckst, das Rating ist sehr gut von ihm, ne? Auch bei Who Scored, da hat er eine Rating von 7,33, was wirklich ein toller Wert ist.
Ja, also ein Dybala in die Flop 11 ist sehr unverschämt.
Ja, aber da siehst du auch das Problem bei diesen Portalen. Ich weiß noch, ich habe mich damals bei Comunio, deswegen spiele ich doch nicht mehr mit, habe ich mich so aufgeregt, weil immer nur Tore gut bewertet worden sind oder Vorlagen. Und wenn jemand einfach nur gut spielt, dann hast du nicht viel Punkte bekommen, ne?
Stimmt, ja.
Und ich denke mal, dass das auch ein Problem bei Fanta Calcio ist, dass da genau dasselbe einfach herrscht, ne? Dasselbe Problem. Gut, dann ein anderer Mann auf rechts vom Calcio Napoli ist Callejon. Hättest du erwartet? Weil er ist ja eigentlich Stammspieler.
Nein, hätte ich nicht erwartet. Klar ist er zu den letzten Jahren vielleicht etwas abgefallen. Er hat das Level nicht ganz halten können, wie er es schon gehabt hat. Also er war in den letzten Jahren auf rechts eigentlich das, was in Sinja links war, also hat auch mega Quoten gehabt mit Tore und Assists in den Vorjahren. Da kommt er heuer nicht ganz ran, aber
Flop. Ja, weißt du, was das Problem ist? Weil er einfach kein einziges Tor erzielt hat. Er hat ja 16 Spiele gemacht, er hat kein einziges Tor erzielt, hat 5 Torvorlagen beigesteuert, aber an sich spielt er nicht schlecht. Er spielt ordentlich, aber ja, wie du selber sagst, sein Niveau, was er die letzten Jahre hatte, kann er natürlich nicht halten. Ne?
Ja.
Wenn man sieht, ey, der hat ja in der letzten Saison hat er 10 Tore und 10 Vorlagen auf dem Konto gehabt. Da ist er noch weit von weg.
Also, ne? Oder, ich würde das so, weil das ist ja da Weiß ich nicht, da würde ich vielleicht leicht an Alberto Folazzi oder so aufbieten, der mir heuer gar nicht gefällt, aber wahrscheinlich auch nicht. Ich weiß nicht. Also, ja, er ist schwächer. Ja, okay, das sind Nuancen. Mhm. Kann man auch sagen, Alberto hat in manchen Spielen auch schon gute Szenen, also, ja. Mhm.
Gut, dann kommen wir zum Mittelstürmer der Flop 11 und ich lasse dich jetzt einfach mal raten. Es ist ein Mann von der Roma.
Okay, sein? Das könnten jetzt zwei Leute sein. Das könnten Schick und Chico sein, die was da die neu besetzt. Ja, aber es muss Chico sein. Also das ist ja gar nicht teuer.
Ja. Ja. Chico ist es auch letzten Endes. Obwohl er in der Champions League nicht schlecht ist, kriegt er in der Serie A sein komplettes Leistungsvermögen einfach mal gar nicht auf den Platz. Ne? Er hat ja in dieser ganzen Saison erst zwei Tore erzielt. Das, boah.
Wahnsinn. Ein Edin Dzeko.
Wahnsinn,
oder? Hat ein Acerbi hat schon drei Tore in der Innenverteidigung. Also.
Ja, dann musst du doch mal teilen.
Ja.
Oh Mann, das tut wirklich weh. Und wenn du jetzt mal letzte Saison nimmst, da hat er 16 Mal getroffen und 4 Buden vorbereitet, also 20 Scorer-Punkte gesammelt. Aktuell hatte er 4 in der Hinrunde. Das ist gerade mal ein Fünftel.
Ja, man kennt ihn momentan nicht wieder, aber ich gehe schon davon aus, dass er jetzt nochmal neu durchstarten wird. Jetzt war er auch ein bisschen angeschlagen und so, wenn er die Verletzung wirklich ausgeriert hat. Er ist ja trotzdem ein Top-Mann, aber er hat es auf jeden Fall verdient, jetzt hier in der Flop 11 zu sein. Wer, wenn nicht er? Also muss man sich ehrlich
sein. Ja. Also, ja gut, wenn nicht er, dann eigentlich Schick.
Ja, eben, ja genau.
Ne? Dann eigentlich Schick, aber ich habe jetzt gelesen, die Roma ist daran interessiert, ihn abzugeben.
Ja, ich war eigentlich, bevor er zu Roma gekommen ist, extremer Fan von Schick. Also ja, der war ja... Boah, was der bei Sampdoria gespielt hat, haben wir doch Wahnsinn, die Roma holt sich den jetzt, also da haben sie jetzt über die nächsten Jahre keine Schwierigkeiten in der Offensive, also das war ja Wahnsinn, dass die Roma da das Duell dann für sich entschieden hat, da waren ja eine Menge Mannschaften dran, Milan, Inter, Juve auch, internationale auch Clubs und dann hat er sich für die Roma entschieden, weil er glaube ich geglaubt hat, da spielt er dann halt auch und nimmt dort eine wichtige Protagonistenrolle ein, aber Schick kann ja boah, diese Rolle überhaupt nicht einnehmen, die was man sich da erhofft hat von ihm und auch seine Ablöse, wenn man das betrachtet, war doch relativ hoch. Bringt da eigentlich wenig Leistung für das, was er gekostet hat. Aber ich glaube trotzdem noch an den Jungen. Also von den Anlagen her hat er es schon absolut drauf, aber er muss es jetzt dann mal liefern auch.
Ja, das stimmt. Gut, René, ich glaube, wir sind durch.
Ja, war doch mal cool.
Ja, ne, hat Spaß gemacht, mal einfach so locker flockig ein bisschen rumzudiskutieren.
Genau.
Über die Top 11, Flop 11. Könnten wir eigentlich öfters machen. Schade, dass es sich nicht lohnt, jeden Spieltag das Ganze zu machen.
Ja, das stimmt. Naja, aber wir werden sicher noch mal vielleicht ein paar Wochen, Monaten, mal vielleicht können wir noch drauf zurückkommen. Es ist eher ein bisschen länger Pause.
Ja.
2-3 Wochen Pause. Haut uns mal in die Kommentare. Ich weiß nicht, du könntest das ja theoretisch auch auf YouTube hochladen. Da könnten wir auch mit die Kommentare. Schauen wir mal, ob sich das zeitlich ausgeht. Aber dann könnte man ja auch theoretisch, weiß nicht, ob die Leute sowas interessiert wie Transfer, Fenster-Update, international gesehen, also was tut sich in der Serie A, wer kommt, wer geht. Schauen wir mal, ob das eine spannende Sache wäre, um das Loch ein bisschen zu füllen. Aber sonst werdet ihr spätestens wieder in 3 Wochen von uns hören, wenn dann die erste Analyse ansteht.
Genau. Ja. Alles klar, René. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Punkt. Und ja, dann haben wir jetzt erstmal Winterpause. Die ist sehr kurz in der Serie A. Ne? Ich meine, am 20. oder 21. geht es schon weiter. Oder war es der 19.?
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben aber jetzt auch schon wieder das Cup. Ist schon am 12., glaube ich. Und Supercup-Finale haben wir natürlich auch. Juve gegen Milan. Also, aber die Serie A startet erst wieder am 20., soweit ich weiß,
Ja, da haben die Spieler nicht so viel Zeit durchzuschnaufen und wir auch nicht, liebe Freunde. Deswegen werdet ihr uns bald schon wieder am Mikrofon hören und würde ich sagen, verabschieden wir uns in diesem Sinne bei euch. Wir wünschen euch noch einen guten Start ins neue Jahr und ja, dass ihr eure neuen Vorsätze gut, wie sagt man, helfen wir mal, Kamerad.
einhaltet vielleicht oder was?
Genau.
Umsetzt.
Umsetzt war das Wort. Mhm. Umsetzt, genau. Dass ihr eure neuen Vorsätze umsetzt. Welchen Vorsatz hast du dir genommen, René, oder bist du schon perfekt?
sich ein bisschen weniger zu stressen wegen allem. So, das ist ein bisschen meins. Ja, dass man sich nicht alles so zu ernst nimmt im Leben. Ja, genau, das ein bisschen.
Ja, ich hatte mir das auch vorgenommen, einfach mal weniger zu fluchen im Straßenverkehr. Aber das ist so meine Schwäche, ne? Und gestern, als dann gefühlt die 10. Ampel wieder auf Rot gesprungen ist, als ich dort ankam, bin ich dann ja leider wieder schwach geworden und der neue Vorsatz war weg.
Da hast du eh lange durchgehalten, oder?
Ja, ich habe sehr lange durchgehalten. Aber ich muss zu meinem Schutz sagen, wir hatten schon 10 Uhr abends, also habe ich so gesehen 22 Stunden durchgehalten, ohne zu fluchen.
Wow, Hut ab.
Ja, würde ich auch sagen. Chapeau für mich. Alles klar, Freunde. Dann nehmt euch mich nicht zum Beispiel und wir hören uns dann einfach in wenigen Wochen wieder, wenn die Serie A wieder durchstartet. Dann sind René Steinhuber und Sascha Barian wieder für euch am Mikrofon. Bis dann, haltet euch wacker, bleibt gesund. Buona sera. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.